ARD Sounds.
Die USA führen Krieg gegen Iran und Präsident Donald Trump hat dazu erklärt, dass die USA mit diesem Krieg ein radikales, blutrünstiges Terrorregime bekämpfen wollten.
For almost 50 years, these wicked extremists have been attacking the United States while chanting the slogan Death to America.
Dabei waren die USA und Iran einmal wirklich enge Partner. Um die Beziehung zwischen den USA und Iran zu verstehen, blicken wir in die gemeinsame Vergangenheit der beiden Länder. Was ist genau passiert, dass aus Partnern richtige Feinde wurden? Das schauen wir uns an mit Armin Gassim. Armin ist Journalist beim NDR und recherchiert seit Jahren dazu. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch und heute ist Montag, der 9. März. Hi Armin, schön, dass du da bist.
Hi, ja, danke.
Wir reden ja heute über eine schwierige Beziehung. Und ich muss auch sagen, seitdem ich bewusst die Nachrichten verfolge, ist da immer etwas, also zwischen den USA und Iran. Und wenn wir diese Beziehung betrachten, würde ich gerne in den 50er Jahren beginnen. Wann und warum treten die USA in Iran auf den Plan?
Ja, also so richtig Einfluss gewinnen die USA im Iran im Endeffekt mit dem Putsch 1953 gegen den Premierminister Mossadegh, der in einem Staatsstreich organisiert von der CIA und dem britischen Geheimdienst MI6 gestürzt wird. Zu diesem Staatsstreich kommt es dadurch, dass die Briten bis dahin über eigentlich die Rechte verfügten, das iranische Öl zu fördern und auch zu verkaufen. Und ja, über 85% der Einnahmen gingen eigentlich in die Tasche der Briten. Das war für die iranische Bevölkerung nicht tragbar. Und es gab eine große Bewegung dafür, das Öl zu verstaatlichen. Mit diesem Versprechen wurde dann auch eben Premierminister Mossadegh gewählt, 1951. Also wurde vom Parlament dann gewählt und vom Schah ernannt. Die Briten werden auch tatsächlich buchstäblich aus dem Land geworfen. Und das kann sich Großbritannien nicht gefallen lassen, bewirkt Sanktionen gegen den Iran, verliert aber vor dem Internationalen Gerichtshof. Und ja, im Iran organisieren sie dann eben zusammen mit der CIA einen Staatsstreich gegen Mossadegh. Und das schaffen sie. Also sie schaffen quasi, die Amerikaner damit reinzuziehen. Vor allem mit der Begründung, dass die Gefahr bestünde, dass Iran sich im Kalten Krieg, in diesem Beginn des Kalten Krieges, quasi zunehmend in Richtung Sowjetunion entwickelt, weil es auch eine starke kommunistische Partei im Iran gab. Aber der Premierminister selbst war weit entfernt davon, ein Kommunist zu sein. Trotzdem lassen sich die Amerikaner da überzeugen, dass der Iran hier in der Gefahr ist, sich in die Einflusssphäre der Sowjetunion zu begeben. Und das war für die USA inakzeptabel. Deswegen haben sie sich an diesem geplanten Putsch beteiligt. Das war diese Operation Ajax 1953.
Wie läuft dieser Putsch genau ab?
Für die USA, für die CIA ist dann der Enkel des amerikanischen Präsidenten Roosevelt, Kermit Roosevelt, in Iran eingereist. Man sagt, mit einem Koffer voll Geld, um eben einen Staatsstreich zu organisieren, also um Politiker, Militär und auch Medien zu schmieren und eine Stimmung zu erzeugen, die eben zu einem Staatsstreich führen kann. Es gelingt weit genug, um eben monarchistische Kräfte aus dem Militär und auch zum Teil islamistische Kräfte davon zu überzeugen, dass man diesen Premierminister stürzen muss. Da kommt es dann in Teheran auch zu einer hitzigen Gemengelage. Da gibt es Demonstranten, die gewaltsam gegeneinander vorgehen. Dann wird quasi die Residenz des Premierministers gestürmt. Das alles mündet dann im Endeffekt darin, dass sich General Zahedi, der dem Schah nahesteht, dass er zum Premierminister ernannt wird.
Du sprichst den Schah an, also den iranischen König, könnte man so sagen. Was ist das für eine Staatsform zu der Zeit im Iran? Ist das eine Demokratie?
Also die Staatsform selbst ist quasi eine konstitutionelle Monarchie, die eben bis zu dem Staatsstreich auch wirklich eine Regierung hatte, eine gewählte Regierung, die auch eine gewisse Macht hatte. Aber nach diesem Staatsstreich wird es eben zu einer zunehmend absoluten Monarchie. Also de facto regiert der Schah eher wie ein absoluter Monarch, der bis dahin eigentlich ein liberaler Monarch war, der durchaus demokratische Wahlen zugelassen hat, auch einen Premierminister, eben wie Mossadegh überhaupt hervorgebracht hat, dass der dann autokratischer wurde und zu einem klaren Verbündeten der USA. Also die USA haben da Einfluss genommen 1953 und danach dann auch nicht losgelassen.
Und inwiefern verändert sich auch das Leben im Iran für die Menschen dort?
Im Iran verändert sich das Leben in den zwei Jahrzehnten darauf, vor allem in Richtung Modernisierung. Es wird dann ein neuer Öldeal gefunden quasi. Iran profitiert jetzt viel mehr von dem Öl, etwa 50% von den Öleinnahmen. Und das führt zu großen finanziellen Mitteln, das führt zu einem Bauboom in Teheran. Das führt auch zu der Entstehung einer bürgerlichen Schicht im Iran, die sich auch vieles leisten kann. Und das sind diese Bilder, die man kennt aus den 70er Jahren, wo Frauen mit offenen Haaren, das war auch schon vorher zum Teil so, aber zunehmend und auch mit Miniröcken und westlicher Kleidung, Männer mit Schlaghosen und so weiter, dann immer mehr zu sehen sind. Also diese Weiße Revolution des Schahs ist quasi ein Programm von großen Reformen. Für Frauen war diese Zeit auf jeden Fall eine Zeit der Möglichkeiten. Es wurde auch das Frauenwahlrecht eingeführt 1963, das ist noch vor einigen europäischen Staaten, vor der Schweiz zum Beispiel. Auch in verschiedenen Berufen wurden Frauen immer mehr gefördert. Also insgesamt ist diese Zeit auf jeden Fall eine Zeit des Fortschritts, vor allem für Frauen. Und ja, gleichzeitig gibt es eine wirtschaftliche Öffnung, amerikanische Güter kommen ins Land und ja, auch die amerikanische Kultur natürlich. Gleichzeitig gibt es aber auch Kritik, die sich gegen diese Verwestlichung, da gibt es einen Begriff, der im Iran damals, der gängig war, Ghalb-Zedegi, also die Westvergiftung quasi, also Verwestlichung in einem negativen Sinne. Und das ging eben in die Richtung, dass man seine eigenen kulturellen Wurzeln aufgibt zugunsten einer Anpassung an den Westen und eben einer oberflächlichen Anpassung. Also man übernimmt das schöne Kino, die Kleidung und so weiter, aber eben die positiven, wirklich die westlichen Werte von Demokratie zum Beispiel, die hat man eben nicht erlangt. Im Gegenteil, die waren eigentlich der Preis für diese Beziehung zu den USA, dass man eben einen autokratischen Herrscher hatte.
Ja, was meinst du damit? Was war der Preis?
Also der Preis für diese Modernisierung, für diesen wirtschaftlichen Aufschwung war natürlich die Abhängigkeit von den USA.
Also in dieser Zeit nach dem Putsch, so wie ich dich verstehe, verändert sich was im Iran. Auf der einen Seite wird der Iran abhängiger von den USA. Gleichzeitig bedeutet es aber auch für die Frauen im Iran ganz viel. Es kommt das Frauenwahlrecht, es herrscht ein bisschen westlicherer Lebensstil in einigen Teilen des Landes. Aber du hast gesagt, es gibt auch diesen Ausdruck, die Westvergiftung. Und es gibt Teile im Iran, die das nicht so begrüßen. Was resultiert aus diesem Clash?
Ja, ich glaube, das ist einfach eine sehr große Kluft in der Bevölkerung, die da entstanden ist. Also es gab die Gewinner eben dieser Entwicklungen und es gab die Verlierer, beziehungsweise die, die nicht profitiert haben. Also es war eine ziemliche Klassengesellschaft und die Weiße Revolution hat nicht zu den Ergebnissen geführt, die auch der Schah sich erhofft hat.
Der Perserkönig weiß, dass seine Zeit angesichts der Probleme im Iran knapp wird. Weil er die politische Evolution nicht schafft, setzt er alles auf das ökonomische Wachstum.
Die Landreform hat viele Menschen plötzlich mit einem kleinen Stück Land ausgestattet, womit sie aber nicht wussten, was sie anfangen sollen, wo sie nicht die Mittel hatten, um das richtig zu bestellen. Und im Endeffekt langfristig hat das sogar zu einer Landflucht geführt in die Städte. Und da haben sich dann Slums am Rande der Großstädte gebildet von Menschen, die eben vom Land geflüchtet sind auf der Suche nach Arbeit, die aber keine Arbeit gefunden haben und dann eben in Armut am Rande der Städte gelebt haben. Und was eben auch dann dazu beigetragen hat, ist, dass große Teile der Bevölkerung auch von diesem wirtschaftlichen Aufschwung nicht profitiert haben. Mit der freien Marktwirtschaft, mit amerikanischen Produkten, die zunehmend nach Iran strömten, wurde natürlich auch die inländische Produktion zum Teil beschädigt und ganz gegen die Interessen der Bazarhändler. Und auch das hat dazu geführt, dass eben eine Stimmung in diesem mächtigen Teil der Bevölkerung gegen den Schah gab. Also das Land insgesamt hat profitiert, es wurde modernisiert, aber in der Gesellschaft war das Gefühl, dass es nur eine kleine Elite ist, die wirklich profitiert von diesen Beziehungen zu den USA.
Es gibt dann eine Kluft in der Bevölkerung. Wie bricht sich das Bahn?
Es beginnt, kann man sagen, 1977 damit, dass vor allem die bürgerliche, demokratische, akademische Bildungsoberschicht eigentlich aufbegehrt zuerst gegen den Schah, weil die diese demokratischen Ideale haben und sagen, wo sind unsere freien Wahlen? Wir haben einen wirtschaftlichen Aufschwung, finanziell geht es Iran besser, aber wo ist die politische Partizipation? Da gibt es einen Brief im Sommer 1977 von drei demokratischen Oppositionellen, die den Schah dazu auffordern, endlich freie Wahlen zuzulassen und eine demokratisch gewählte Regierung zuzulassen. Und darauf hat der Schah eben nicht reagiert und der Ölboom hat dann nachgelassen, dass dann es zu wirtschaftlichen Problemen kam. Auch die ganze Bevölkerung, die vom Land in die Städte gezogen ist, all diese Menschen waren sehr unzufrieden und haben gleichzeitig eben gesehen, dass es Teile auch der iranischen Gesellschaft gibt, denen es extrem gut geht, und das hat zu Wut geführt.
Gott ist groß, schreien sie, und nieder mit dem Schah, dem Blutsauger. 2 Millionen waren in Teheran auf der Straße. Und der Ayatollah Khomeini im Pariser Exil ist ihr Prophet.
Also Khomeini, das ist ein Geistlicher, ein Ayatollah, ein höchster Gelehrter quasi in schiitischen Rechtsfragen, der schon 1963, schon während der Weißen Revolution des Schahs, massiv mobilisiert hat, scharf kritisiert hat, die Politik des Schahs, vor allem die Beziehungen zu den USA. Und der hat dann eben über die Jahre immer wieder Einfluss geübt, ist aber vor allem im letzten Jahr vor der Revolution dann zu dem Revolutionsführer geworden, dem sich auch alle anderen Gruppen dann angeschlossen haben.
Siegessicher gab sich jedoch auch Khomeini in seinem französischen Exil. In einem Interview des amerikanischen Fernsehens kündigte er an, er werde eine eigene Regierung bilden und sie schon in den nächsten Tagen vorstellen, denn die Gründung einer Islamischen Republik Iran sei sehr nahe.
So ist, glaube ich, zu erklären, dass es dann vor allem 1978 zu Massendemonstrationen kam, die eben Ayatollah Khomeini im Land befeuert hat und wo sich dann einfach verschiedene Gruppen angeschlossen haben, also von eben den religiösen Kräften über demokratische, liberale bis hin zu linken und linksradikalen Kräften, die alle zusammen dann gegen den Schah auf die Straßen gegangen sind und ja für wirklich Millionen auf den Straßen gesorgt haben. Weil er vor allem in Paris in den Interviews, die um die Welt gingen, auch Versprechungen gemacht hat davon, dass er kein Amt in der Regierung haben wird, davon, dass es freie Wahlen geben wird, dass eine islamische Republik keine Diktatur sein kann, denn im Islam wird auf das Volk gehört, diese Dinge, und alle werden freien Strom, Wasser, niemand wird für Reis oder ähnliche Güter bezahlen müssen, solche Versprechungen eben.
Die Revolte gegen den Schah hat viele Gesichter. Alte, junge, Männer, Frauen, Studenten, Bürger, Kinder. Bärtige Heilige, die den Hass predigen, Arbeiter, deren Streiks das Land lähmen, Jugendliche wie im Rausch eines nie gekannten Machtgefühls.
Und so hat er es geschafft, dass sich ein extrem breites Bündnis von Menschen, von politischen Strömungen hinter ihn gestellt hat.
Ende der 1970er Jahre gibt es also Massendemonstrationen im Iran. Angeführt werden die von Ayatollah Khomeini gegen den Schah. Wie reagieren denn die USA in dieser Situation? Sie sind ja eigentlich enge Verbündete, hast du gesagt.
Ja, es ist sehr interessant, dass das Verhältnis der USA mit dem Schah in den 70ern nicht mehr so ganz klar ist, weil der Schah, das sieht man in Interviews, die er gegeben hat, auch im amerikanischen Fernsehen, zunehmend auch unabhängig sein wollte. Er wusste, dass dieser Vorwurf der Abhängigkeit und dass er nur eine Marionette der USA sei, im Volk auch weit verbreitet ist. Auch die Menschenrechtsverletzungen, politische Gefangene, auch Folter, auch das wurde von den USA gegenüber dem Schah zunehmend dann thematisiert, möglicherweise als Reaktion auf diese Versuche des Schahs, unabhängiger zu werden. Und am Ende ist es so, dass während der Aufstände dann des Volkes gegen den Schah kommen die Amerikaner auch nicht wirklich zu Hilfe. Es ist umstritten, wie genau und warum genau sie sich so verhalten haben. Aber sie haben den Schah am Ende auch fallen lassen. Letztlich kommt es dann zu den Bildern, die auch bekannt sind davon, wie der Schah im Januar 1979 das Land verlässt, noch angeblich vorübergehend, aber man spürt da eigentlich schon und die Menschen feiern dann auch auf den Straßen, dass das eine Ausreise für immer ist.
Wie eine Feuersbrunst ist die Revolte gegen den Schah über das ganze Land gerast. Mit jedem Tag zerbrach die Macht des Kaisers über die Menschen im Iran mehr. Nur ein Jahr hat es gedauert und ein Regime, das unerschütterlich schien, zerbrach.
Und danach ist es eben klar, dass Khomeini zurückkehren wird und er erhält einen Empfang, der wirklich wie der Empfang für einen Messias.
Was keiner für möglich hielt, nicht mal westliche Geheimdienste, eine Woche später war es soweit. Der Schah und sein Regime davongejagt, die Revolutionäre im Freudentaumel. Die Mullahs übernahmen die Macht.
Also eigentlich sind es ganz verschiedene politische Strömungen, die diese Revolution herbeigeführt haben. Aber die anderen linke Gruppen, demokratische, werden eben eliminiert. Und Khomeini übernimmt alleine die Herrschaft, wird zum geistlichen Führer. Und ja, das ist eine Staatsform, die es so noch nicht gegeben hat in der Welt, eine wirkliche Theokratie. Und die Beziehungen zu den USA werden in diesem Zeitraum ganz neu definiert.
In dieser Theokratie, also Gottesherrschaft, legitimiert der Ayatollah seine Macht mit der Religion. Was hat das unter Khomeinis Herrschaft konkret bedeutet?
Das hat vor allem für die Frauen bedeutet, dass sie Rechte verloren haben, dass sie, ich will nicht immer über das Kopftuch reden, das ist nur ein Aspekt. Aber
ein Symbol.
Ein Symbol, aber auch natürlich Rechte, wie in welchen Berufen sie arbeiten dürfen, wie viel Prozent des Erbes von ihren verstorbenen Eltern sie bekommen, im Gegensatz zu Brüdern zum Beispiel. Solche Dinge, also Frauenrechte waren quasi mit das erste Opfer dieser Revolution.
Seit Donnerstag hatten die Frauen auf Großkundgebungen dagegen protestiert, dass sie nach islamischem Gesetz wieder einen körperlangen Schleier tragen müssen. Bei den Demonstrationen war es zu schweren Zwischenfällen mit fanatischen Khomeini-Anhängern gekommen.
Der Schah flieht. Khomeini kommt in den Iran, wird empfangen wie ein Messias, hast du gesagt. Was passiert mit dem Schah?
Also der Schah ist schwer krank schon zu diesem Zeitpunkt. Er reist erstmal aus nach Ägypten und will eigentlich dann eben vor allem zur medizinischen Behandlung in die USA einreisen. Aber die USA lassen ihn nicht einreisen. Und das ist bis heute für viele Vertraute und Anhänger des Schahs ein unglaublicher Vertrauensbruch, dass die USA ihn nicht direkt einreisen lassen haben. Und nach einigen Monaten darf er dann einreisen, wird in ein Krankenhaus in New York zunächst gebracht. Und das sorgt dann eben auf der anderen Seite im Iran bei den radikalen Anhängern Khomeinis für extreme Wut, weil sie fordern, dass der Schah nach Iran ausgeliefert wird, was natürlich absolut eine unmögliche Forderung ist für die USA. Die hätten niemals einen ehemaligen so engen Verbündeten in das Land ausgeliefert, wo ihm der Prozess gemacht worden wäre und wahrscheinlich die Hinrichtung. Das war zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte Option für die USA.
Wozu führt das?
Ja, das führt dann im Endeffekt dazu, dass die, oder es liefert vielleicht auch den Vorwand, dass radikale Anhänger Khomeinis die amerikanische Botschaft in Teheran stürmen.
Ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Und alle Menschen, alle Amerikanerinnen, Amerikaner, die sie dafür als Geiseln nehmen.
Ihr Faustpfand, amerikanische Botschaftsangehörige, die sie als Geiseln genommen haben und nun stolz der Weltöffentlichkeit präsentieren. Eine Demütigung für die Amerikaner. Die Empörung über Khomeini, der die Geiselnahme politisch absegnete, ist einhellig. Wirksame Gegenmaßnahmen aber bleiben aus.
Das ist natürlich ein feindlicher Akt, den es so kaum zuvor gegeben hat. Und die Forderung bei dieser Geiselnahme war, dass der Schah, der mittlerweile zur medizinischen Behandlung in den USA war, ausgeliefert werden muss nach Iran. Der Schah ist dann im Juli 1980 gestorben. Also etwa 8 Monate nach der Geiselnahme. Und später wurden dann die Geiseln freigelassen.
Eine halbe Stunde zuvor hatte in Washington der Präsidentenwechsel stattgefunden. Somit lag es in den Händen des neuen amerikanischen Präsidenten Reagan, als erster offiziell das Ende der Geiselaffäre zu bestätigen. Genau 444 Tage hatte sie gedauert.
Diese Geiselkrise wurde dann für die USA und vor allem für den Präsidenten Jimmy Carter wirklich zur Katastrophe. Und ja, unter seinem Nachfolger Ronald Reagan ist es dann gelungen, dass Iran die Geiseln freigelassen hat.
Und nach dieser Geiselnahme, wie würdest du da die Beziehung zwischen den USA und dem Iran beschreiben?
Also ab dieser Geiselnahme spätestens war klar, dass Iran ein absoluter Erzfeind für die USA ist und die USA andersrum der größte Erzfeind für den Iran. Es gibt in Teheran bis heute an den Wänden Graffitis mit Down with the US oder auch Death to the US. Und diese Islamische Republik versteht sich quasi als die Bastion gegen den amerikanischen Imperialismus und damit zusammenhängend natürlich auch gegen Israel. Und diese Feindschaft ist quasi die Identität, die Gründungsidentität der Islamischen Republik.
Also die Islamische Revolution, die führt zur Islamischen Republik. Die USA werden zum absoluten Erzfeind. Wenn wir uns jetzt einmal aus diesem Zeitstrahl, aus der Chronologie herauslösen, was für Folgen hat diese schwierige Beziehung zwischen den USA und Iran?
Also diese Beziehung, der Preis für diesen Widerstand quasi gegen die USA war nicht nur die eigene politische Unterdrückung in dieser religiösen Diktatur, sondern auch der finanzielle, der wirtschaftliche Ruin. Iran ist quasi seit der Revolution unter Sanktionen, mal mehr, mal weniger. Aber das hat eben die Wirtschaft neben der Korruption des Systems wirklich zugrunde gerichtet. Die Währung ist ins, ich will gar nicht sagen, im Keller, immer weiter, ich weiß gar nicht, was noch unter dem Keller ist, immer weiter abgestürzt. Einfachste Lebensmittel, die zur persischen Küche dazugehören, Reis, was man eigentlich jeden Tag isst im Iran, war für viele Menschen tatsächlich schwer zu finanzieren.
Und welche Folgen hat diese Feindschaft für die internationale Politik? Also wie verändert sich die Region? Wie entwickelt sich diese Beziehung zwischen dem Iran und den USA weiter?
Wir haben jetzt Jahrzehnte erlebt in der internationalen Politik, wo diese Spannung eben immer wieder hochgekocht ist. Also der Iran verbündet sich quasi mit allen Kräften, die auch gegen die Partner der USA in der Region aufbegehren wollen. Das sind einmal die Hisbollah, die dann in den 80ern gegründet wird in Libanon. Das ist auch das Assad-Regime in Syrien. Das sind dann vor allem nach dem Irakkrieg der Amerikaner, nach dem 11. September, im Irak schiitische Milizen. Iran baut quasi ein Netzwerk auf von Proxys, von Verbündeten, das vom iranischen Festland quasi bis an die israelische Grenze reicht und somit zunehmend zur Bedrohung für Israel wird. Es gibt ja Videos auch von Netanyahu, der quasi seit den 90ern schon davor warnt, dass Iran kurz davor ist, eine Atombombe zu bauen.
If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year.
Also Israel hat auch schon lange Iran als den Hauptfeind in der Region ausgemacht und auch schon lange versucht, dass die USA ernsthaft etwas dagegen unternehmen.
Das heißt, seit Ende der 1970er Jahre verfestigt sich die Feindschaft zunehmend. Woran liegt das? Welche weiteren Ereignisse in der Geschichte verfestigen Irans Feindschaft gegenüber den USA?
Die nächste Etappe in dieser Feindschaft ist dann quasi der Iran-Irak-Krieg, bei dem die USA neben anderen westlichen Ländern auch Saddam Hussein gegen Iran unterstützen.
Dieser Krieg wird auch oft als erster Golfkrieg bezeichnet und begann 1980 und endete 1988 mit einem Waffenstillstandsabkommen.
Diese 8 Jahre Krieg sind nicht zu unterschätzen. Das ist der Mythos quasi dieser Islamischen Republik und der Widerstand, wir gegen alle. Und da sind ja sehr viele Menschen, Hunderttausende, Millionen gestorben in diesem Krieg. Und das hat natürlich zu einer extremen Verhärtung in der Gesellschaft auch gegenüber den USA und gegenüber dem Westen geführt.
Gab es da wirklich auch mal eine echte Chance auf Versöhnung?
Also eine echte Chance auf Versöhnung ist vielleicht zu viel, aber es gab in den 90er Jahren einen Präsidenten, der im Iran gewählt wurde. Es gibt ja schon Wahlen im Iran, aber der Präsident ist eben erstens nicht die mächtigste Person im Land und zweitens ist es eine sehr enge Auswahl, die man da nur treffen kann zwischen verschiedenen Kandidaten. Aber in den 90er Jahren kam eben ein sogenannter Reformer, Khatami, und der kam auch deswegen mit einer überwältigenden Mehrheit von 70% der Stimmen an die Macht, weil er unter anderem Liberalisierungen für die Menschen im Iran, für die Frauen, und auch Pressefreiheit und so weiter versprochen hat, aber auch einen Dialog der Zivilisationen mit den USA. Also er wollte ganz offensiv eine Verbesserung der Beziehungen zum Westen, auch weil Iran natürlich wirtschaftlich immer sich gewünscht hat, das von diesen Sanktionen befreit zu werden. Und ja, er kam mit großer Zustimmung an die Macht, Präsident Khatami, konnte dieser aber weder in noch eben in den Außenbeziehungen einlösen. Und das hat auch damit zu tun, dass die USA in dieser Zeit dann den 11. September erleben und George Bush dann diese berühmte Rede hält.
States like these constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world.
Und die Achse des Bösen, dazu zählt dann eben für ihn neben Nordkorea und Irak auch der Iran. Was in Iran, also im politischen System Irans, nicht verstanden wurde, weil man gesagt hat, wir haben doch nach dem 11. September unser Beileid ausgesprochen. Der 11. September ist schon ein Turning Point dahingehend, dass auch der Versuch, eine Kooperation aufzubauen und die Beziehungen zu verbessern, ins Leere gelaufen ist, auch von Seiten der Amerikaner.
Wenn ich an den Versuch von Annäherung denke, dann auch an das Atomabkommen mit Iran. Das ist 2015 unter US-Präsident Obama zustande gekommen. Das Ziel war, eine Lösung im Streit über das iranische Atomprogramm zu finden. Eine vertane Chance?
Ich war zu dem Zeitpunkt auch im Iran und es gab wirklich große Feiern und Jubel auf den Straßen, weil man eben gehofft hat, dass es jetzt zu einem wirtschaftlichen Aufschwung auch kommt und die Beziehungen irgendwie zum Westen normalisiert werden. Diesen Nukleardeal, der auch Schwächen hatte und natürlich die ganze Regionalstrategie der Iraner mit den Proxys nicht ausgelöscht hat, aber der zumindest eine Kontrolle über das Nuklearprogramm ermöglicht hat, eine glaubwürdige Kontrolle, der wurde dann einseitig aufgekündigt von Präsident Trump. Und seitdem gibt es eben keinen Deal und es gab jetzt eben die Gespräche seit auch letzten Jahr mit den Amerikanern, aber es ist mit Sicherheit so, dass die Islamische Republik sich auch Möglichkeiten weiter offen gehalten hat und nicht transparent war mit dem Atomprogramm. Gleichzeitig ist es schon auch eine Frage, inwieweit Trump und Netanyahu ernsthaft an einen Deal interessiert waren.
Und jetzt ist Krieg. Wie begründet Donald Trump diesen Krieg, gerade auch mit Blick auf die Geschichte des Verhältnisses der USA mit dem Iran?
Also Trump begründet dieses Vorgehen jetzt damit, dass eine unmittelbare Bedrohung vom Iran ausging, dass der Iran kurz davor war, eine Atombombe zu entwickeln, dass der Iran kurz davor war, Raketen zu entwickeln, die die USA erreichen können. Für nichts davon hat er Beweise vorgelegt. Und ja, es ist auch fraglich, wenn man sich das Statement der IAEA anschaut, die sagt, es gab keine Hinweise darauf, dass es jetzt ein fortgeschrittenes Atomwaffenprogramm gab.
The Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries.
Also er hat in seiner Rede am Tag des Kriegsbeginns im Endeffekt die ganze Geschichte dieser Beziehung mit Iran, die Feindschaft der Islamischen Republik gegenüber den USA, all das hat er hervorgeholt, um auch in der amerikanischen Gesellschaft das auszulösen wieder, dass es eben sich um einen der größten Feinde auf der Welt handelt.
Ja, und er hat sogar diese Geiselnahme erwähnt.
Weil die auch wirklich für die Amerikaner, die das noch erlebt haben, diese Zeit, ein extremer Einschnitt war.
Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days.
Da hat er eben weit zurückgegriffen in der Geschichte und auch versucht, die feindlichsten Akte der Islamischen Republik gegenüber den USA nochmal im kollektiven Bewusstsein der Amerikaner irgendwie wachzurufen. Und ja klar, es ist natürlich so, dass diese Islamische Republik darauf gegründet ist, auf Anti-Amerikanismus, auf der Feindschaft gegenüber den USA. Und das wollte, glaube ich, Trump einfach nochmal betonen zu diesem Anlass.
Vielen Dank, Armin.
Ja, sehr gerne.
Es ist die Geschichte von Verbündeten zu Feinden. Und das war mein Kollege Armin Gassim vom NDR über das schwierige Verhältnis zwischen den USA und Iran und wie es dazu gekommen ist. Alle Entwicklungen und weitere Hintergrundberichte aus dem Iran und Nahost findet ihr auf tagesschau.de. Und für den Deep Dive findet ihr in den Shownotes einen Link zu früheren 11KM-Folgen über Iran. Und morgen geht's bei 11KM um den Beruf der Hebamme und die Frage, warum so viele nachdenken, den Job zu wechseln. Dann mit meinem Kollegen David Krause. Autorin dieser Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Marc Hoffmann. Produktion: Timo Lindemann, Emilian Grimm, Marie-Noel Zwieler, Christine Dreier und Jacqueline Bretschek. Redaktionsleitung: Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch und wir hören uns ganz bald wieder. Und hier noch unser Podcast-Tipp. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, in den Nachrichten geht es immer nur um Probleme, was nicht funktioniert. Es wird oft nur diskutiert, ohne dass etwas dabei rauskommt. Fragt ihr euch dann auch manchmal, und jetzt? Was machen wir damit? Dann hört doch mal bei 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen rein. Der schaut auch immer mal wieder darauf, wie können wir damit umgehen? Was könnten pragmatische Lösungen sein? Und das unterhaltsam und alltagsnah mit Beispielen von Menschen, die etwas zum Thema zu sagen haben, weil sie eigene Erfahrungen gemacht haben. Die beiden Hosts zeigen ganz konkrete Beispiele. Wo in Deutschland können wir uns etwas abgucken? Das wissen die Hosts besonders gut. Sie kommen nämlich aus ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands und sie sind nah dran an den Themen der Menschen. Und wenn etwas Wichtiges und Großes auf der Welt passiert, dann verpasst ihr das auch nicht. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen, ist eine gut investierte Viertelstunde, die euch kurzweilig informiert und mit neuen Perspektiven in den Tag bringt.